Die Radio Wissen. Update.
It's been nearly 90 years since the U.S. president stepped foot in Cuba. It is wonderful to be here.
Zum ersten Mal seit fast 90 Jahren ist ein US-Präsident zu Besuch in Kuba. Barack Obama hat mit dem kubanischen Staatschef Hände geschüttelt. Im Gespräch der beiden geht es um die Frage, wie können die beiden Länder wieder Freunde werden? Am Mikrofon Sophie Stiegler.
Update.
Der letzte und bis gestern einzige amtierende US-Präsident in Kuba kam noch mit einem Kriegsschiff. Das erklärte Barack Obama in der US-Botschaft in Havanna.
Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours. For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Obama spricht von einem historischen Besuch und einer historischen Möglichkeit, das kubanische Volk zu treffen. Er nimmt sich 3 Tage Zeit für Kuba. Dabei sind seine Frau, Kinder und sogar die Schwiegermutter. Außerdem einige Kongressabgeordnete und Konzernchefs. Falls die Besucher auf eine pompöse Begrüßung am Flughafen gewartet hatten, wurden sie aber enttäuscht. Nicht etwa der kubanische Präsident kam gestern, sondern der schickte seinen Außenminister vor. Außerdem regnete es. Noch am gleichen Tag wurde eine Protestveranstaltung mit Polizeigewalt aufgelöst. Eine Aktivistin sieht die Lage düster.
Es macht mich traurig, das zu sagen, aber in Kuba werden die Menschenrechte nicht respektiert. Die Castros denken, die Menschenrechte in Kuba seien anders als im Rest der Welt. Aber es sind die gleichen universellen Rechte. Die Castros schließen uns davon aus.
Ein Treffen mit Dissidenten gehört morgen zu Obamas Pflichtprogramm. Zu Hause steht der Präsident politisch unter Druck. Die Republikaner sind gegen seinen Kuba-Kurs. Für sie ist es ein Anbiedern an die Verbrecher eines kommunistischen Regimes. Auch Ted Cruz, der Präsidentschaftsbewerber mit kubanischen Wurzeln, hält den Kurs für einen Fehler.
This is yet another tragic mistake.
Die Mehrheit der US-Amerikaner steht zwar in Sachen Kuba hinter Obama. Ohne den Kongress kann der Präsident aber am 50 Jahre alten Handelsembargo wenig rütteln. Per Präsidialerlass kann Obama den Kubanern kleine Verbesserungen bieten und hat das auch getan. Baumaterial darf wieder nach Kuba geliefert werden. Exilkubaner in den USA dürfen ihren Verwandten auf der Insel mehr Geld schicken. Es gibt Reiseerleichterungen und US-Konzerne wagen sich vorsichtig ins Land. Darauf setzt auch das kubanische Regime. Außenminister Bruno Rodriguez lässt aber keinen Zweifel daran, dass der Sozialismus nicht zur Debatte steht.
Unser Volk verändert, was verändert werden muss, damit unser Sozialismus noch gerechter wird. Wir garantieren unseren Kindern eine glückliche Zukunft und wollen eine starke Wirtschaft aufbauen, die Wohlstand und Würde der Kubaner garantiert.
Wenn das mit der Annäherung klappen soll, muss Präsident Raúl Castro zeigen, dass es ihm ernst ist damit. Dafür muss er zum Beispiel akzeptieren, dass Obama sich mit Regierungskritikern trifft. Der will auch mit seiner Rede im Großen Theater von Havanna morgen die Annäherung so weit festzurren, dass sie sein Nachfolger nicht mehr zurückdrehen kann. Damit könnte Obama am Ende seiner Amtszeit nach dem Atomdeal mit dem Iran noch einmal Geschichte schreiben.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Martin Ross nennt den Besuch von Obama in Kuba historisch und schreibt bei Facebook: Freut mich, dass beide Länder wieder zueinander finden. Diese Isolation ist wohl eines der letzten Stücke Kalten Krieges, das bis heute überlebt hat. Tom Rother ist skeptischer und meint ironisch: Sicher werden Castro und Obama die Menschenrechte besprechen. Mal sehen, ob Obama endlich Besserung gelobt. Nirgendwo sitzen so viele Menschen pro Kopf der Bevölkerung in Knästen wie in den USA. Franz Graumann fragt bei tagesschau.de, warum soll sich Kuba verkaufen, nur damit ein unbeliebter US-amerikanischer Präsident es in die Geschichtsbücher schafft. Hier geht es um wirtschaftliche und strategische Interessen. Die USA könnten viel gewinnen und müssen natürlich auch was anbieten. Das Aufheben der Sanktionen wird nach 40 Jahren kaum jemanden auf Kuba beeindrucken. CGMF sieht es etwas anders. Der Ausverkauf Kubas ist eine weitere Spinnerei der USA-Gegner. Aber wenn das Land sich entwickeln und sanieren will, braucht es Amerika.
Was sonst noch wichtig war?
Salah Abdeslam, der mutmaßliche Terrorist, der die Anschläge von Paris mit vorbereitet haben soll, ist gefasst. Und das hat die belgischen Behörden bei ihren Ermittlungen offenbar einen großen Schritt weitergebracht. Sie haben einen möglichen Komplizen zur Fahndung ausgeschrieben. Der 24-jährige Najim Lachraoui soll die Attentate in Paris letztes Jahr von Brüssel aus mitgeplant haben. Der Elektromechaniker soll Sprengstoffgürtel präpariert haben, die vor dem Musiktheater Bataclan und dem Sportstadion Stade de France gezündet wurden. Was Abdeslam angeht, so sagt sein Anwalt, dass der mit der Polizei kooperiert. Von seinem Recht auf Schweigen mache Abdeslam keinen Gebrauch. Laut dem Chefermittler ist es noch zu früh, um zu sagen, ob der Festgenommene noch mehr Anschläge geplant hat. Belgiens Außenminister hatte gestern ein bisschen verschwurbelt erklärt, Abdeslam habe wieder etwas vorgehabt. Während hier vor allem über die Flüchtlinge aus Syrien diskutiert wird, fliegt die deutsche Bundeswehr seit Anfang des Jahres einen Einsatz nach dem anderen in Syrien und im Irak. Sie sollen Stellungen der IS-Miliz auskundschaften. Was genau mit den Daten passiert, das erfährt die deutsche Öffentlichkeit nicht. Die Linksfraktion wollte es aber wissen und hat eine parlamentarische Anfrage gestellt. In der Antwort steht nicht viel. Dass deutsche Tornados 134 Einsätze über dem Irak und Syrien geflogen sind, wie viele Kampfeinsätze sie ermöglicht haben, darüber gibt es laut dem Verteidigungsministerium aber keine Zahlen. Die Befürchtung der Linken ist, dass die Daten missbraucht werden könnten. Zum Beispiel von der Türkei, um kurdische Stellungen auszumachen und zu bombardieren. Laut der Antwort werden keine solchen Bilder erstellt. Die Aufnahmen gehen aber an alle 19 Staaten der Anti-IS-Koalition. Das Ministerium verweist darauf, dass auf den Aufnahmen schließlich draufsteht, dass sie nur für den Kampf gegen den IS genutzt werden dürfen. Man vertraue darauf, dass sich die Partner daran halten. Was sie von dem russischen Gericht hält, hat die ukrainische Kampfpilotin am letzten Verhandlungstag gegen sie ganz deutlich gemacht. Sie stieg auf ihre Anklagebank, fluchte wild auf Ukrainisch und zeigte dem Richter den Mittelfinger. Der Wutausbruch hat nichts geholfen. Nadia Savchenko wurde wegen Mordes an zwei russischen Journalisten in der Ostukraine verurteilt. Die beiden wurden 2014 bei einem Mörserangriff getötet. Die Pilotin Savchenko soll die Zieldaten dafür geliefert haben. Was sie von dem Urteil hält, verlas ein Dolmetscher vor Gericht.
Ich erkenne meine Schuld nicht an und auch kein Urteil eines russischen Gerichts. Ich will, dass die gesamte demokratische, zivilisierte Welt begreift, dass Russland ein Drittweltland mit einem totalitären Regime und einem diktatorischen Despoten ist, das Menschenrechte und internationales Recht mit den Füßen tritt.
Die Verteidigung argumentiert, als die Journalisten getötet wurden, sei die Pilotin schon in Gefangenschaft gewesen, und zwar von pro-russischen Separatisten. Die hätten sie nach Russland gebracht. Der Prozess gegen die Pilotin wurde international kritisiert. In ihrer Heimat ist die Ukrainerin zu einer Ikone des Widerstands gegen die Russen aufgestiegen.
Nadja ist unser Vorbild, unsere Heldin. Deshalb unterstützen wir sie und wünschen sehr, dass sie lebendig zurückkehrt.
In der Ukraine ist Savchenko sogar in Abwesenheit zur Politikerin geworden. Sie wurde ins Parlament gewählt, obwohl sie die Armee wieder verlassen hat und sich einem Freiwilligenbataillon angeschlossen hat. Die russischen Medien zeichnen das Bild einer Mörderin. In dem Bataillon hatten sich tatsächlich ukrainische Rechtsradikale gesammelt. Die Mehrheit der Russen glaubt, dass Savchenko schuldig ist, sagt eine regimekritische Journalistin.
Die Leute halten sie für eine Mörderin, die unsere Journalisten umgebracht hat. Und sie denken, sie sei zu uns nach Russland gekommen, um noch mehr Russen zu töten.
Savchenko hat angekündigt, ihren Hungerstreik im Gefängnis bald auszuweiten. Dann will sie auch nichts mehr trinken. Außenminister Frank-Walter Steinmeier will in Moskau das umstrittene Urteil ansprechen. Vom Ministerium heißt es, Savchenko müsse freigelassen werden. Das Strafmaß wird morgen verkündet. Die russische Staatsanwaltschaft hat 23 Jahre Haft gefordert.
Und sonst in der Welt?
Bitte knöpft uns mehr Steuern ab. Das fordern 40 Millionäre. Sie haben zusammen einen Brief an den Gouverneur des Bundesstaates New York geschrieben. Sie nennen es eine Schande, dass die Kinderarmut in manchen Städten 50% übersteigt und dass es eine Rekordzahl von über 80.000 Obdachlosen im Staat gibt. Außerdem wollen sie, dass durch die Zusatzeinnahmen eines höheren Steuersatzes für Spitzenverdiener mehr Geld in veraltete Brücken, Tunnel, Straßen und Wasserleitungen gesteckt wird. Schon 2009 und 2011 hatten New Yorker Millionäre einen ähnlichen Aufruf gestartet.
Diese Schiffsladung hat es in sich. Eine große Menge Plutonium soll jetzt übers Meer von Japan in die USA gebracht werden. Das Material würde reichen, um Dutzende Atombomben herzustellen. Die beiden britischen Schiffe, die das gefährliche Plutonium transportieren sollen, sind heute im Hafen des japanischen Ortes Tokai eingetroffen, unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Nach Angaben von Anti-Atom-Aktivisten werden die Frachter 2 Monate bis zu ihrem Ziel in den USA brauchen. Dort soll das Plutonium in einer Atomanlage entsorgt werden. Laut US-Behörden soll damit verhindert werden, dass Terroristen, Kriminelle oder andere Unbefugte Zugriff auf das spaltbare Material erhalten. Dementsprechend sind die beiden Schiffe auch mit Waffen ausgerüstet und abgesichert. Im internationalen Tennis wird gerade darüber diskutiert, ob Männer und Frauen unterschiedlich viel verdienen sollten. Jetzt hat sich auch der Weltranglistenerste bei den Männern, Novak Djokovic, zu Wort gemeldet. Er meint, das Preisgeld solle abhängig sein von den Zuschauerzahlen. Bei Männerwettbewerben gäbe es mehr Zuschauer, deshalb sollten die Männer auch mehr Geld bekommen. Djokovic meint, es sei gut, dass Frauen im Tennis in Sachen Preisgeld Gleichberechtigung erreicht hätten. Männer sollten allerdings für mehr kämpfen.
Wissensnachrichten.
Klimawandel, Umweltzerstörung, Landflucht. Wenn es darum geht, Beispiele zu finden, wie es nicht laufen soll zwischen Natur und Mensch, dann geht's ziemlich schnell. Aber wir sind ja heute keine Miesepeter, sondern wir drehen das um und zeigen euch mal ein paar Orte auf der Welt, wo das super klappt. Tina Kiesling aus unseren Wissensnachrichten, du hast den Job. Und du hast dir das jetzt nicht einfach so ausgedacht, sondern die UNESCO hat am Wochenende neue Biosphärenreservate ausgesucht und du hast hier 2 Beispiele rausgegriffen.
Genau, also insgesamt gibt's jetzt 20 neue Gebiete. Damit wächst die Liste der Biosphären. Reservate auf 669 weltweit an.
Okay, Biosphärenreservat ist jetzt aber nicht das gleiche wie Naturschutzgebiet, ne?
Genau, also das sind auf jeden Fall schützenswerte Ökosysteme, zum Beispiel seltene Wälder oder Hochmoore. Gleichzeitig geht es aber darum, wie der Mensch die nachhaltig und schonend bewirtschaften kann. Also da kannst du dir etwa das neue Biosphärenreservat Satué anschauen. Das liegt in Kanada, in den Northwest Territories, ist riesengroß. Das Gebiet umfasst den größten See Kanadas, den großen Bären. See, der einer der letzten arktischen Seen ist. Und an diesem See leben die Satutuine oder auch Bärenseemenschen genannt. Das sind Indigene, die dort schon seit etwa 6000 Jahren leben und ihre Umgebung eben schützen. Die Bärenseemenschen machen das zum Beispiel, indem sie auf nachhaltigen Tourismus setzen oder auch, dass Fischen im See nachhaltig betrieben wird. Der Titel, der stärkt jetzt die Gemeinschaft, denn in der Gegend gibt es Erz-, Öl- und Gasvorkommen und die Bestimmungen zu den Biosphärenreservaten sagen aber, dass die wirtschaftliche Nutzung der Umwelt prinzipiell okay ist, aber eben nachhaltig passieren muss.
Das war jetzt aber im hohen Norden in Kanada und wir wollen auch noch weiter in Richtung Süden gucken.
Zum Beispiel nach Marokko. Dort wachsen im Atlasgebirge die Atlaszedern und so heißt auch das neue Biosphärenreservat. Die Atlaszeder, die steht mittlerweile auf der Liste der gefährdeten Pflanzenarten und in der Region, da leben auch Berber oder Amazigh, also Halbnomaden. Die Gegend ist relativ trocken. Bisher haben da die Nomaden, was das Wasser anbelangt, total gut gewirtschaftet. Jetzt stößt die Moderne aber auch in diese Gegend vor. Heißt zum Beispiel durch Landwirtschaft, wie etwa Obstplantagen, wird dieser Wasserkreislauf durcheinandergebracht. Und auch hier soll dann die Ernennung dazu führen, dass da umgedacht wird und die Natur und die Amazigh besser geschützt werden.
Von der Natur geht es jetzt ins Netz. Da werden wir mit auf uns zugeschnittener Werbung ja richtig bombardiert. Oder aber soziale Netzwerke passen sich unseren Vorlieben direkt an. Der Filmverleih Universal Pictures hat sich das beim Marketing für den Film Straight Outta Compton, der letztes Jahr in die Kinos kam, zunutze gemacht.
In dem Film geht es um den Aufstieg der Gangster-Rap-Pioniere NWA. Laut Universal gab es für den Film bei Facebook in den USA 3 verschiedene Trailer. Einen für Afroamerikaner, einen für spanischsprachige Amerikaner und einen für die restliche, hauptsächlich weiße Bevölkerung. Der Hintergrund ist, den meisten Afroamerikanern ist klar, wer NWA ist. Den muss man das nicht weiter erklären. Bei den Weißen sieht das schon ein bisschen anders aus.
Also ich kannte die auch nicht, ehrlich gesagt.
Genau, also ich kenne zum Beispiel Dr. Dre und Ice Cube, die da Mitglieder waren.
Aha.
Und deswegen haben quasi die Weißen auch einen anderen Clip gekriegt als die Afroamerikaner. Und der Trailer für die Spanischsprachigen war nochmal anders. Der war sehr kurz und enthielt dann Zitate in Spanisch. Universal zufolge war dieses spezifische Marketing ein voller Erfolg. Allein an den Kinokassen in den USA hat Straight Outta Compton über 160 Millionen US-Dollar eingespielt.
Nicht schlecht. Wir bleiben noch kurz bei der Kunst, schauen aber auf die Künstler. Die machen nämlich angeblich besonders viel Geld mit ihren Werken, wenn sie besonders selbstverliebt sind.
Das steigert nämlich den Verkaufspreis der Werke, behaupten jedenfalls Wissenschaftler aus Florida. Sie haben sich über 400.000 Gemälde genau angesehen. Dabei spielte unter anderem die Größe der Unterschrift eine Rolle. Denn frühere Untersuchungen haben wohl gezeigt, je größer die Signatur auf einem Gemälde, desto selbstverliebter ist auch der Künstler. Also die Analyse verschiedener Gemälde jetzt, unter anderem von Picasso, Dalí und Van Gogh, hat gezeigt, dass das Maß an Selbstverliebtheit des Künstlers tatsächlich eine Auswirkung auf den Marktwert des Gemäldes hatte.
Also ich übernehme das jetzt nochmal für dich und sag's extra laut. Das war Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Danke.
Wetter.
Heute Nacht kommt stellenweise ein bisschen Regen runter, in höheren Gegenden auch Schnee. Die Temperaturen sinken auf 4 bis minus 1 Grad. Morgen ist es wieder dicht bewölkt mit ein bisschen Regen oder Schnee. Im Südwesten von Deutschland sind am Nachmittag auch Auflockerungen drin. Da sind es morgen bis zu 12 Grad, sonst Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad. Ganz ähnlich wird auch der Mittwoch.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.